Read the Game, der Podcast.
Herzlich willkommen zur neuen Folge des Read the Game Podcasts. In Folge 4 wollen wir auf Spieltag Nummer 3 schauen und ich sage euch eins, die Ergebnisse waren ja teilweise der Hammer. Von daher wollen wir auch nicht lange rumreden, sondern ich sag erstmal Hallo Hannes.
Steffen, grüß dich. Mich wundert es überhaupt nicht, dass du hier mit so guter Laune in den Podcast startest, weil beide deiner Teams haben hier mal mit 4-0 aber sowas von geiles Ergebnis hingelegt. Von daher kann ich es absolut nachvollziehen.
Vor allem der FC Bayern hat eine sehr sterbliche Seite seines Seins präsentiert, die fast schon sowas wie Hoffnung aufkeimen lässt.
Ich verschone die Zuhörer jetzt mal mit der Nachricht, die du mir gestern nach dem Bayern-Spiel gesendet hast.
Die drehe ich nachher selber noch, aber dann müssen wir wahrscheinlich den Haken für Explicit Content dieses Mal doch erstmal setzen. Nein, wie gesagt, auch heute wollen wir auf den Spieltag zurückblicken, machen den kleinen Abgleich zwischen realem Ergebnis und was hat unsere Simulation getippt. Wir wollen schauen, wer der herausragende Spieler war. Hat sie vielleicht schon vorab rumgesprochen an diesem Spieltag? Wir wollen schauen, was die Hauptstadtclubs gerissen haben. Da drehen wir uns ja heute teilweise um ein Thema dann. Und wollen natürlich auch im Read the Game Club Check wieder einen Verein speziell unter die Lupe nehmen und schließen mit unserem Tippspiel. Aber erster Teil, wie lief der Spieltag aus Sicht der Simulation und der Realität?
Der Rückblick auf den Spieltag.
Ja, also erstmal muss man ja sagen, dass mal wieder viele, viele Tore gefallen sind. Und auch anhand des Tippspiels sieht man, dass da wurden viele Punkte verteilt. Das heißt, es waren viele erwartbare Ergebnisse. Vielleicht nicht immer unbedingt in der Höhe und in der Vielzahl der Tore, aber vor allen Dingen von den Tendenzen her gibt es jetzt keine so richtige Kracherüberraschung an diesem Spieltag. Auch hier wieder viele Standards an diesem Spieltag. Also wir hatten 29 Tore, davon 11 wieder nach Standards. Nicht ganz so viel am letzten Spieltag. Aber auch hier wieder dominierend neben den offensiven Phasen. Da hatten wir nämlich 12 Tore und 6 nach Umschaltverhalten. Wenn ich jetzt mal ein Ergebnis rausgreifen müsste im Vergleich zu unserer Simulation, was am unwahrscheinlichsten war, dann würde ich tatsächlich gleich mal deine Unioner nennen. Das 4-0 hatte eine Wahrscheinlichkeit von 0,9%. Viel wahrscheinlicher anhand der Daten wäre ein 1-1 mit 13,2% gewesen. Also da mal die Daten Lügen gestraft und sich in einen schönen Rausch gespielt.
Ja, auch kein Vorwurf an die KI in dem Moment. Die kann ja nun auch nicht berechnen, dass ein Verein sich binnen Tagen komplett selbst zerfleischt, inklusive neuem Trainer an der Seitenlinie. Und Max Kruse tatsächlich uns Lügen straft, dass er doch schon eine Woche vorher mindestens den Sprint für ein Tor hinbekommt. Ja? Den zweiten wollte er nicht mehr setzen.
Ja, aber mit seiner Präsenz auf dem Platz absolut ausschlaggebend auch gewesen für diesen Sieg. Und wo du es auch schon ansprichst, netter Funfact, nicht nur der neue Mainzer Trainer mit einer Klatsche zum Einstand, sondern auch Manuel Baum bei Schalke 04. Also gelungener Spieltag für die Trainerneulinge.
Warte, Wortwitz-Alarm, da brennt der Baum am ersten Tag schon.
Oh Mann. Ehrlich. Ja. Oh, ansonsten das überraschendste Ergebnis des Spieltags, tatsächlich das langweiligste von allen, nämlich das 0-0 Unentschieden zwischen Wolfsburg und Augsburg. Also ich habe auch darauf verzichtet, mir die Highlights anzugucken.
Da sind wir schon mal zwei. Also ich habe es in dieser Saison bisher hinbekommen, nicht eine Partie von Wolfsburg zu betrachten. Notgedrungen musste ich mir Augsburg schon zweimal ansehen und weiß auch, warum ich es die anderen Male nicht gemacht habe.
Ja, also das ist mein überraschendstes Ergebnis aus Datensicht. Dieses 0-0 hatte eine Wahrscheinlichkeit von 0,5%. Aus Fansicht würde ich dann vielleicht noch das Unentschieden zwischen Stuttgart und Leverkusen anbringen. Das 1-1 hatte eine Wahrscheinlichkeit von 2,6% und ja, die Leverkusener kommen nicht so richtig ins Rollen.
Ja, also wir hatten es ja, glaube ich, was war es, in der Warm-Up-Folge, ne? Da haben wir die berechtigte Frage gestellt, wie will es Leverkusen schaffen, wenn man personalisiert Michael Jordan und Scottie Pippen aus der Meistermannschaft rausschickt und sagt, wir greifen trotzdem an und hat, ich sag mal, nur rudimentär neu verpflichtet. Und Respekt an Stuttgart, wieder Comeback-Qualitäten gezeigt, leider auch eine alte Schwäche des Vorjahres, der frühe Rückstand zieht sich die ersten Spieltage bei Stuttgart schon durch, aber wie gesagt, Comeback-Qualitäten sind da, das macht Hoffnung und ich hatte ja auf einen knappen Sieg für Leverkusen getippt, aber die wollen wirklich nicht und das könnte noch munter werden, nächste Woche treten sie gegen Mainz an, da ist der Druck aber mal richtig auf der Werkself. Ne?
Absolut, ja, absolut.
Kommen wir zur Detailanalyse des Spieltags.
Die Torepisode des Spieltags.
Welches ist es aus deiner Sicht?
Also für mich gibt es eigentlich nur ein Tor, was man hier nennen kann. Und das ist das 1:0 der Dortmunder gegen die Freiburger. Umschaltverhalten insgesamt, also es hat gerade mal 5 Sekunden gedauert von Balleroberung bis der Ball im Netz war. Und das Interessante dabei ist, dass die Szene, also es ist ein Angriff der Dortmunder, die Szene ist eigentlich schon vorbei, die Mainzer erobern den Ball und bauen dann aber viel zu langsam und viel zu passiv auf, ohne Idee, wo jetzt hin mit dem Ball und im eigenen defensiven zentralen Mittelfeld werden sie dann da gedoppelt von Reus und Reyna. Dann gibt es die Balleroberung, Reyna nimmt den Ball auf und schickt Haaland, der dann das Tor macht. Also wir sind ja ganz, ganz früh in der Saison und haben noch nicht allzu viele Spiele, deshalb fällt ja diese Mustererkennung, die wir immer versuchen durchzuführen, bei den Teams immer recht schwer, aber bei Dortmund kann ich jetzt schon Stempel drauf machen, ganz klares Muster, dieser schnelle, steile Ball auf Haaland, der wirklich, also wenn man sich diese Tore auch mal dann in den Zeitlupen anguckt, also da jetzt mal analog, ja, eigentlich sind es ja Kopien, diese Tore. Gegen Gladbach hat er so ein Tor geschossen, gegen Bayern im Supercup hat er so ein Tor geschossen. Auch das 3:0 gegen Freiburg ist ähnlich. Dieser Bewegungsablauf und das Timing, wann er lossprintet und halt nicht im Abseits steht, ist schon wirklich phänomenal. Und die Dinger dann auch noch zu machen, ist dann sozusagen das i-Tüpfelchen. Aber die Spielzüge erstmal und zum Torabschluss zu kommen, das eine. Und in dem Alter diese Kaltschnäuzigkeit aufzuweisen, ist schon wirklich Wahnsinn, den ihr da vorne drin habt.
Würde ich mitgehen. Wie gesagt, also erstens war ja auch die erste halbe Stunde ein gutes Gewürge in dieser Partie, was ich überhaupt nicht verstehe. Also wie die Dortmunder-Fans trotzdem anfangen zu pfeifen. Ich habe es ja beim letzten Heimspiel noch gelobt, da war auch richtig Stimmung, könnte auch an dieser Spitzenspielmentalität gegen Gladbach gelegen haben. Aber das Freiburg, das ist halt auch keine Laufkundschaft, ne? Also die können den Laden da auch mal dicht machen und so einer Truppe wie Dortmund das Leben schwer machen. Und dann schon nach einer halben Stunde bei der jungen Truppe auch, ne, die Dortmund auf dem Platz wieder hatte, mit Pfeifen anzufangen, Frechheit. Dementsprechend war auch so der Jubel der Spieler danach im 1:0. Und ich unterstreiche, sie waren letztes Jahr das Umschaltteam der Bundesliga. Haaland ist jetzt die komplette Saison mit an Bord. Sie haben einen Patent-A-Angriff jetzt drin. Also den kannst du wirklich nachts um 3 spielen, als auch dann zur Primetime. Und jetzt ist die Frage, ob sie noch einen Plan B hinbekommen. Und das hat man eben auch in Augsburg vorgeführt bekommen. Wenn der Gegner kein Umschaltverhalten zulässt, muss eine Lösung her. Und die heißt halt, Haaland irgendwie auch noch auf dem anderen Fuß mal stark anzuspielen oder ihn mit dem Kopf in Szene zu setzen. Das hat gegen Düsseldorf letztes Jahr dann auch geklappt, als das auch so eine Würgepartie war, wo nichts gelingen wollte. Und dann bringen sie den am Langpfosten mit dem Freistoß in die Position und er kriegt das irgendwie mit seinem Kopf gedeichselt. Und das fehlte eben gegen Augsburg, so ein Hallo-Wach-Moment, dass er mal trifft. Aber wie gesagt, also dieser Angriff, den man wirklich Muster für Muster als Schablone übereinander legen kann, der ist schon geil. Also das macht auch Laune, weil das sieht man bei vielen Teams eben nicht, die vor allem weiter hinten in der Tabelle angesiedelt sind, dass ich keine Idee erkenne, wie die überhaupt ein Tor erzielen wollen. Ja. Und das zieht sich vom ersten Ball hinten aus der Innenverteidigung bis nach vorne hindurch. Absolut.
Genau, und wie du schon gesagt hattest, Dortmund als Umschaltteam, die Saison 7 Tore, 4 davon noch Umschaltverhalten. Interessant wird halt nur zu sein, also Haaland absolut Weltklasse, weiß ich noch nicht, aber wirklich einer der Top-Stürmer definitiv der Bundesliga. Vielleicht noch nicht allzu sehr glorifizieren, weil, wie gesagt, noch weit entfernt von komplett, aber in dem Alter ganz, ganz nah dran, einer zu werden, der das alles hat.
Das Geile ist, dass er das selber auch so nach außen trägt. Ne? Also ist ja schon ein Running Gag, wenn mit ihm Interviews geführt werden, dass die nach 15 Sekunden auch durch sind. Weil er sagt, ja, war ein gutes Spiel, Punkt. Aber ich hätte noch mehr machen müssen, so ungefähr. Und er hat wirklich diesen intrinsischen Antrieb, alles und jeden zu zerbersten. Also für den, also auch für Lewandowski ist es der ultimative Anti-Gegner endlich wieder, den er auch braucht, ja, um Spitzenklasse zu holen. Das hat er eine Zeit lang mit Aubameyang gehabt. Und Haaland sich auch sagt, da ist so das Vorbild, ne? Also der macht aus nichts 4 Tore und da will er auch mal hin. Ob das dann mit Dortmund noch sein wird, ist eine andere Frage. Aber bin guter Dinge, dass wir ein goldenes Jahr eben mit Haaland noch erleben. Kommen wir zu... Na, wir haben von einem überragenden Stürmer schon gesprochen. Ich habe seinen Namen auch schon genannt. Wir ziehen mal den Most Involved Player des dritten Spieltags vor. Die Ehre gebührt dir.
Der Most Involved Player des Spieltags.
Ja, muss man natürlich ganz klar Robert Lewandowski nennen. Also nicht nur, dass er halt diese 4 Tore da gemacht hat, wovon da ist ja eigentlich alles dabei, von Routine bis wirklich absolute Weltklasse. Also die Bewegung vor dem 2-0 ist, also mir fällt momentan, weiß ich nicht, wenig oder bis gar kein anderer Stürmer ein, der diesen Bewegungsablauf drauf hat und sowohl den Verteidiger aus dem Spiel nimmt, als auch sich den Torhüter auf den falschen Fuß stellt und den dann einfach nur platziert sozusagen einschiebt. Ich bin mir nicht mal sicher, wie viele Profis diesen Schuss so platziert mit dem Vollspann hinkriegen. Aber neben diesen 4 Toren halt auch an 15 Torschüssen beteiligt. Unfassbar. Also insgesamt hatte Bayern 22 an dem Spieltag, also 68% Torschussbeteiligung. Deswegen absolut nicht nur, weil er der spielentscheidende Spieler war in diesem Spiel, sondern auch von seiner Beteiligung an den Offensivszenen ganz klar Robert Lewandowski.
Ja, vor allem, das waren 13 Stück von ihm allein, die er auf den Kasten gebracht hat. Das war auch für ihn ein neuer individueller Rekord. So oft hat er in einer Bundesliga-Partie noch nie auf den Kasten geschossen. Wahnsinn. Und was ich in dem Sinne lustig bis verblüffend fand, dass er noch nie einen Viererpack geschossen hat, ne? Ja. Also legendär ist der Fünferpack gegen Wolfsburg binnen 9 Minuten. Aber ansonsten in Anführungszeichen nur Hattricks oder dann halt Doppelerfolge oder Einzelerfolge. Und was du schon so richtig sagst, also jede Phase seiner Aktion beim 2-0 ist durch die Bank gewollt gewesen. Also der Antritt raus aus dem Strafraum plus dann den Abschluss dazu. Der wusste, der Ball kommt so und ich muss ihn jetzt definitiv so nehmen, weil sonst kriege ich ihn auch nicht mehr anders. Und das ist wirklich, also Hut ab und mit Fug und Recht der Most Involved Player des dritten Spieltags. Gut, schließen wir mit dem Zahlenrätsel, Johannes.
Das Zahlenrätsel des Spieltags.
Ja, du hast jetzt natürlich mal kurz eigenmächtig entschieden, den MLP vorzuziehen, womit du mir eine Zahl des Spieltags kaputt gemacht hast. Aber es ist ja kein Problem. Ich habe ja 2 vorbereitet. Die eine Zahl wäre tatsächlich 13 gewesen. Damit hätte ich die 13 Torschüsse von Lewandowski gemeint, weil es einfach ein unglaublicher Wert ist. Aber da mache ich dir natürlich nichts vor. Da hast du natürlich selber schon recherchiert. kommen wir zur zweiten Zahl. Die bezieht sich auf ein Team. Haben wir heute auch schon kurz drüber gesprochen. Und die Zahl ist 12 Minuten 45 Sekunden.
Klingt nach effektive Spielzeit am Ball.
Ja.
Und es ist...
Hast du schon einen gigantischen Wortwitz drüber gemacht über das Team?
Schlacke 04. Wahnsinn. Also sie verlieren nicht nur, sie haben auch wirklich nichts zu melden. Das ist so krass. Ich fand den Tweet, ich weiß nicht, wer den gebracht hat, aber der war überragend. Der meinte, das Gute an der Partie gegen Leipzig ist, dass man jetzt sieht, dass die Spieler nicht gegen Wagner gespielt haben. Die sind wirklich so inkompetent. Das ist so hart, wie die Realität nur sein kann.
Absolut miese Nummer. Also in der letzten Saison gab es nur 2 Spiele, wo sie ähnlich wenig Ballkontrollzeit hatten. Das war einmal am 19. Spieltag gegen die Bayern und einmal am 31. Spieltag gegen Leverkusen. Und on top zu diesem Spiel kommen jetzt noch 4 eigene Torschüsse. Also die wenigsten am ganzen Spieltag. Mainz hatte 5. Und Leipzig hingegen mit 21 Torschüssen und 30 Minuten effektiver Spielzeit, um das mal so ein bisschen gegenüberzustellen, dass nicht nur das Ergebnis eindeutig war, sondern auch weitere Parameter in diesem Spiel.
Also Schalke ist so ein tiefes Fass von Problemen, das schaffen wir hier nicht binnen 2,5 Stunden. Von daher, Decke drauf, nächste Zahl.
Nee, nächste Zahl ist nicht, weil, wie gesagt, eine hast
du. 13, stimmt. Stimmt. Alles gut. erfolgreich bewältigt, sehr gut. Pluspunkt. Wie gesagt, wir haben das Thema Bayern ja schon angeschnitten und damit können wir fließend übergehen zur nächsten Rubrik.
Der Blick auf die Hauptstadtclubs.
Und dann starten wir doch mit den Jungs aus Charlottenburg, die durften in München antreten. Ich war ja so mutig, wie ich glaube nur 4 andere im Tippspiel, auf ein Unentschieden zu tippen. Und ich sag mal, das hatte ja eine Phase dieses Spiels, wo das wirklich danach aussah. Aber es gab eben den einen Erfolgsfaktor, der hieß Robert Lewandowski. Daran konnte Hertha nur geringfügig leider werkeln. Wie hast du denn das Spiel insgesamt wahrgenommen?
Also eigentlich war es am Anfang so ein typisches Bayern-Spiel, also viel Ballbesitz und auch innerhalb der ersten 30 Minuten schon wirklich einige Großchancen auch, wo man immer vielleicht jetzt, worauf will man schieben, ich weiß nicht, vielleicht Konzentrationsfähigkeit, vielleicht ist es auch einfach nur das Momentum, aber in einer anderen Saisonphase steht es halt nach 30 Minuten 2 oder 3-0 und das Ding ist halt geritzt. So, und die bringen das Ding nach Hause und schießen vielleicht am Ende 6 oder so, keine Ahnung. Aber dieses Tor fällt halt nicht. Und die erste wirkliche Großchance von Hertha war dann ja in der 52. Das war direkt nach dem 2-0. Da hat sich Boateng dann wahrscheinlich auch schon in der Kabine gewähnt und sich gedacht, ja, das war's heute.
Welches Bild poste ich heute bei Instagram?
Ja, so den Eindruck hatte ich auf jeden Fall, weil da war irgendwie so ein Sekundenschlaf und auf einmal war Kunja im Strafraum. Und da hatten die Bayern noch Glück, dass er das Ding nicht macht. Und dann kam halt kurz danach das Kopfballtor nach dem Standard. Kann mal passieren. Und am Ende ist es ja dann wirklich so ein, ich sag jetzt mal, so ein Schlagabtausch gewesen, wobei ich da nicht das Gefühl hatte, als wenn da zwei spritzige Teams halt gegeneinander, sondern es waren so wie zwei wankende Boxer in der 12. Runde, die sich so schwerfällig irgendwie von einer Seite zur anderen bewegt haben. Auf jeden Fall Respekt, dass Hertha da zurückgekommen ist jeweils. Klappt, glaube ich, nicht in jeder Saisonphase gegen die Bayern. Wenn ich jetzt nicht tatsächlich Bayern-Sympathisant wäre, würde ich es auch schade finden, dass sie keinen Punkt mitgenommen haben. So freut es mich natürlich, dass Lever einfach mal in der 93. die Nerven behält. Aber diese Tore, wie sie fallen gegen die Bayern, sage ich mal, unter Normalumständen passiert das so nicht. Wobei man auch mal wieder sagen muss, dass es, also einen großen Anteil im Fußball macht ja der Zufall aus. Und wenn ich mir gerade das Tor von Kunja angucke, dann sie lassen ihn da laufen und von außen nach innen ziehen, dann gibt es halt eine kurze Chaosphase und dann hat er aber 18 Meter zentral vor dem Tor den Ball. So, und dann ist es ein ganz einfacher Doppelpass, der da die komplette Abwehr aushebelt, ja. Also da kannst du, was weiß ich, für Titel gewonnen haben. So, das einfachste Mittel, Doppelpass, und der steht vor Neuer zentral und schiebt ihn halt ein. So, und zu dieser Situation muss es nicht kommen, wie gesagt, ein bisschen Glück dabei, aber dann halt auch gut abgeschlossen. Am Ende wahrscheinlich wirklich sehr glücklich für die Bayern, dass sie das Ding jetzt doch noch gewonnen haben.
Schönes Bild auf jeden Fall mit den wankenden Boxern. Mal gucken, wer noch einen mehr drin hat, beziehungsweise wer noch einen mehr verkraftet. Merkt man auch, Hannes ist überspielt von den Bayer-Erfolgen. Ich habe es mir ja komplett 90 Minuten live angeguckt und konnte dementsprechend, also ich habe ja zwei Mannschaften gesehen, mit denen ich jetzt nicht zwingend sympathisiere. Ja? Daher konnte ich mich ja sehr aufs Spiel fokussieren. Und es liegt, und ich muss halt sagen, also Bayern kann sich genauso wenig nicht beschweren, dass sie nach 30 Minuten nicht 2-0 hinten liegen. Weil Hertha hat zwei. Also daran müssen sie in den kommenden Wochen zwingend arbeiten, ihren drei Koryphäen da im Angriff zu sagen, dass es hier um Mannschaftstorerfolge geht, nicht um Einzeltorerfolge. Weil es gab zwei brisante Situationen. Die Bayern sind aufgerückt bis auf die Wiesen, so ungefähr. Und Hertha erkämpft den Ball im Zentrum. Also John Córdoba vorab schon mal ist mein MIP-Kandidat für die Partie. 15 Zweikämpfe gewonnen, Topwert bei Hertha. Und der war einer dieser Ackermaschinen da am, an der Mittelfeldlinie. Der erobert den, dann geht der Ball ins, in den Angriff über. Die Bayern sind im Zurückrücken, glaube ich, 3 Verteidiger, aber im weiten Abstand. Und die kriegen zweimal binnen 10 Minuten in den Szenen nicht hin, den, dass der Ball besitzende Spieler den Ball in den Lauf des anderen Mitspielers schickt. Weil der ist dann frei durch und kann vielleicht nicht aus optimalen Winkel, aber definitiv einen richtig scharfen Abschluss suchen. Ne? Und beides Mal wird verpasst, den besser postierten Mitspieler direkt den Ball scharf in den Fuß zu spielen, dass er den Abschluss suchen kann. Weil dann, ja, Neuer hält vielleicht sogar noch einen von denen, wo andere Torhüter dann halt schon aufgeben würden, ja, weil sie einfach die Qualität nicht haben, selbst in der Bundesliga nicht. Aber einer von denen schlägt ein und das ist halt so ein Spielstand von 0-0. Ja, ich gehe ich auch mit, dass die Bayern dann trotzdem sagen, ist uns egal, dann machen wir halt 2, je nachdem, was halt nötig ist. Aber da stand ja gestern auch nicht die Champions-League-Final-11 auf dem Platz. Ne? Das war erstens schon teilweise ein bisschen wild zusammengewürfelt mit Davis vorne auf dem Flügel. Und ich fand auch nicht, also da war keine Dominanz für mich der klassischen Art drin in der ersten Halbzeit, sondern ja, die Bayern haben halt ihr Spiel da versucht aufzuziehen, aber so richtig knallerzwingend war es nicht. Es schepperte dann aber jedes Mal, wenn Hertha, also wenn man Bayern schlagen will, dann muss man erstens vorne seine Dinger machen und hinten nicht eine Sekunde zögern. Nicht einmal die Tür aufmachen, dass noch der Ball nochmal quer gespielt werden kann. Und so fällt halt auch das 0-1, ne? Der erste Angriff wird abgewehrt, weil Schwolo das Ding überragend hält. Ja. Der lässt den zur Seite klatschen, was vom Hüter genau richtig war. Mhm. Nicht zentral nach vorne, sondern zur Seite. Ja, und dann lässt man da Gnabry alleine an der Grundlinie. Erste Aktion, wo ich Luke Bacchio, wenn ich Trainer gewesen wäre, erstmal 20 Gratis-Liegestütze vermacht hätte. Warum rückt der da nicht ein? Oder steht im 16er, guckt sich die Szenerie an. Dann beim 0-2, gleiche Situation wieder. Der Ball geht auf rechts raus und Luke Bacchio steht so daneben. Ja, ich habe ja hier einen Außenverteidiger, der macht das schon. Der kommt aber hinter Luke Bacchio an. Also Luke Bacchio war deutlich näher am Gegenspieler, statt dass er den Raum wenigstens optisch macht. Ja, er guckt halt hin. Und so kann der Ball ja auch durchkullern da an den 16. Deshalb hat Lewandowski auch so ewig Zeit, seinen Masterplan zu schmieden. So, wie haue ich den jetzt ein? Das ist unfassbar. Und dann genauso auch beim 3-2, das ist der Standard, der dann reingeht, wo ich dann sage, ey, Raumdeckung hin oder her, ne? Aber wenn ich einen Spieler wie Lewandowski habe, der heute auch dann schon wieder zweimal getroffen hat oder ansonsten recht gute Torgefahr ausstrahlt, dann stehe ich denen auf den Füßen, ne? Weil zieht Boyata auf gleicher Höhe mit, kommt Lewandowski nicht an den Ball, sondern der Ball trifft wahrscheinlich Boyata. Schwolo steht daneben, kann zugreifen, Situation geklärt, steht weiter in 2-2. Ah, nein. Und dann, also die Kirsche auf dem Eis war Mittelstädts faul an Lewandowski. Also, was muss denn in einem Kopf vorgehen, dass ich in der, also wirklich kurz vor Feierabend mir denke, den Lever, den reiß ich, also da klemme ich einen Arm ein und reiß ihn runter. Das sieht keiner in Zeiten des Videobeweises. Herzlichen Glückwunsch. Den Intelligenztest hat er auf jeden Fall nicht bestanden. Und am Ende, wie gesagt, also es hat schon fast so Parallelen zu Pokalpleite in Braunschweig. Die Offensive funktioniert, könnte noch besser werden. Diese Kaltschnäuzigkeit so, ich spiele lieber den anderen Mitspieler an, weil der ist noch besser postiert und wir jubeln gleich so oder so dann. Ne? Und am Ende des Tages kriege ich meine Scorerpunkte. Aber hinten legen sie sich die Dinger selber rein. Diesmal, also man muss ja auch sagen, dass Schwolo eine überragende Partie gemacht hat. Er hat ja auch tolle Dinger gehalten. Ja. Ne? Und am Ende kassiert er trotzdem 4 Teile. Und ja,
man merkt dir deine Fassungslosigkeit überhaupt nicht an und auch nicht, wie gerne du gestern einen Punktverlust der Bayern gefeiert. Ja, definitiv.
Wäre meine Kirsche gewesen. Punkt drauf, hinter die Spielzusammenfassung, kommen wir mal zum Most Involved Player. Also ich hatte es ja eben schon anstreichen lassen. John Córdoba, Neuzugang aus Köln, war für mich so der Topspieler bei der Hertha mit 2 Torbeteiligungen. Und das binnen 3 Torschussbeteiligung und vor allem, wie gesagt, Zweikampfmonster im Pressing. Also, der hat ja dann auch Geld bekommen, wo ich sagen würde, ja, ist immer noch eine Profisportart und eine Zweikampfsportart mit Vollkontakt, weil der wirklich jeden Lauf da mitgenommen und auch seinen Körper reingestellt hat. Das war schon beeindruckend und knapp dahinter wieder Kunja. Also, 4 Torschussbeteiligungen, alle allein auf dem Kasten auch abgegeben. Da wusste es auch wieder, dass irgendwann das Konzept vorne im Angriff hieß, Kunja, Ball geben, alle anderen gehen aus dem Weg und er macht es dann hoffentlich schon. Und hat es dann auch gemacht, selbst gegen eine Bayern-Abwehr. Und wenn, wie gesagt, das Triumvirat sich da vorne findet Und wer weiß, was jetzt die nächsten Stunden noch bis Transferfensterschluss bringen. Im Mittelfeld brauchen sie definitiv noch was, weil ich überhaupt nicht verstehe, dass Liverpool auf Teufel komm raus nicht unseren Freund Grujic nach Berlin schicken will, sondern Maxi wohl eine Leihe nach Bremen drin ist. Ich kapiere es nicht, aber irgendwas muss da im Argen liegen. Ja, also da lassen wir uns mal überraschen. Reden wir heute aber nicht drüber, können wir uns nach dem vierten Spieltag vielleicht dann Gedanken machen oder melden uns in der Länderspielpause, wo wir schauen, welche Weltstars noch kommen. Blicken wir nach Köpenick. 4:0 Also geil, ja? Also das muss man jetzt auch mal einfach unterstreichen. Erster Saisonsieg, die Parallelen tatsächlich zur letzten Saison frappieren, ne? Also wirklich der gleiche Ablauf, ne? Auftaktniederlage der dusseligen Art, hart erkämpfter Punkt, diesmal sogar noch hart erkämpfter und überragender in Gladbach, damals war es in Augsburg, der erste Punkt der Bundesliga-Geschichte für Union Berlin. Und jetzt im Heimspiel gegen Mainz, 4:0 den höchsten Sieg der Historie eingefahren im Oberhaus des Fußballs. Man muss aber auch sagen, man hat gegen einen sehr schlechten Gegner sehr guten Fußball gespielt. Ja? Also für Union-Verhältnisse war das echt so das Optimum, weil ich mir auch teilweise öfter gewünscht hätte. Wir kommen da ja gleich auf die Details. Aber erstmal dein Blick von außen, unemotional an.
Ja, also erstmal hat es mich natürlich tierisch gefreut. Nicht nur, damit du gute Laune hast, sondern auch für die Unioner selbst. Wie du schon gesagt hast, Mainz jetzt vielleicht nicht der stärkste Gegner an diesem Spieltag gewesen, aber mein Gott, eine Saison ist lang und solche Spiele gibt's immer und am Ende muss man dann ja so ein Spiel auch erstmal so deutlich gewinnen. Ich glaube, es ist gut fürs Selbstbewusstsein, ist jetzt vielleicht für Union schade, dass es jetzt in eine Pause geht, also ich glaube, dass es ihm gut getan hätte, jetzt weiterzumachen. Andererseits sind, glaube ich, die Abstellungen zu den Nationalmannschaften sehr gering bei den Unionern. Das heißt, man kann da auch in fast voller Montur jetzt mal 14 Tage in Ruhe durchtrainieren, vielleicht ein bisschen Regeneration und dann halt nochmal volle Kante da auf dem Trainingsplatz geben. Zum Spiel selber, das Highlight für mich eigentlich nach dem Spiel, einen Tweet eines, ich weiß nicht, ob es ein Mainz-Fan war oder nicht, aber der Tweet war, Mainz 05 sollte über einen Trainerwechsel nachdenken. herrlich, so direkt nach dem Spiel. Ansonsten, 13-5 Torschüsse. Die 5 Torschüsse hatten wir vorhin schon einmal angesprochen. Nicht einer davon im
Sinn. Einer,
ja. Ja, also ist unglaublich. Bei den Unionern 6 außerhalb des 16ers, 7 drin. Das waren davon dann auch 4 Tore. Ja, was soll man sagen? Interessanterweise, wenn man sich die Ballkontrollzeit anschaut in dem Spiel, dann stellt man fest, dass Mainz länger in Ballkontrolle war als Union. Union 20 Minuten 48 Sekunden, Mainz 21 Minuten 15 Sekunden. Würde man jetzt nicht vermuten, wenn man das Spiel nicht gesehen hätte, nur anhand des Ergebnisses, wie war es für dich beim Gucken?
Also, prinzipiell, das war von, also Union hätte die gleiche Art der Verteidigung auch gegen Bayern München gefahren. Nämlich, die haben die komplette eigene Hälfte abgeriegelt. Also, wenn Mainz im Ballbesitz war, da war Kruse am weitesten vorgezogen am Anstoßpunkt. Alles stand dahinter und hat den Raum komplett dicht gemacht. Und die Mainzer wussten wirklich nichts mit sich anzufangen. Und also, ich glaube, selbst wenn die halbwegs in einer normalen Situation nach Köpenick gereist wären, wären die genauso aufgeschmissen gewesen. Das kam jetzt doppelt hart zur Geltung. Ne? Alles andere, was du schon richtig sagst, die Zweikampfwerte, es waren ähnliche Werte. Und dadurch kam das auch, also Mainz hat nicht einmal aufs Tor geschossen. Ich glaube, sogar der erste Schuss überhaupt ist zweite Hälfte, naja, oder so.
38. von Mateta, aber der ging auch aus dem Stadion. Also.
Genau, das war ganz stark. interessanter Schachzug mit Kruse quasi als Mittelstürmer. Nicht quasi, sondern er ist als Mittelstürmer aufgelaufen. War auch gut, weil es dann der kürzeste Weg zum gegnerischen Tor. seine Pressing-Bemühungen, ja, waren in Ordnung. Ja. Wie gesagt, er hat den einen goldenen Sprint dann zum ersten Tor gelegt und es war, also Also geil, dass es jetzt schon geklappt hat, so früh in der Saison, dass er sein erstes Tor macht. Damit ist auch ganz viel Gerede im Umfeld weg. Und ja, er kann die Länderspielpause jetzt auch wunderbar nutzen, um noch öfter in Köpenick joggen zu gehen, damit er demnächst eine Trikotgröße kleiner nutzen kann und trotzdem nicht spannt. Und dieser Angriff war halt so geil. Also erstens, kurze Zusammenfassung, wir haben 4 Tore gemacht. Davon waren doch sagenhafterweise 2 in der offensiven Phase. Also aus dem Positionsangriff von Union. Also nochmal zur Erinnerung. Letztes Jahr hat Union 8 Tore im Positionsangriff geschossen. Jetzt haben wir schon 2. Also nochmal zur Erklärung. Wie gesagt, gegen schwachen Gegner und so weiter. Aber man muss es dann auch wollen und sich nicht dem Niveau des Gegners anpassen, wenn man selber angreifen will. Und da waren auch gefühlt auch alle mit dabei von Rang und Namen in dem Angriff. Ne? Das Ding ging, ja, ich glaube, Kruse erobert den Ball in der Mitte. Dann geht er erstmal links so 2, 3 Stationen, dann geht er einmal rüber zu Trimmel und dann schieben die das Ding vor. Trimmel passt wunderbar auf Andrich. Andrich schickt wunderbar Becker.
Der Pass ist geil.
In den Strafraum und der flankt das Ding auch wunderbarst da auf den Schädel von Kruse, der auch das richtige Timing im Anlauf hat. Er ist nicht zu früh da, dass ihm das Ding verspringt, sondern er kommt mit Vollspeed für seine Verhältnisse. Und also das Besondere war ja nicht nur, dass auf einmal der Ball rollte im Spiel, sondern auch die gute alte Klasse der Standards dann auch noch einschlug, wunderbarst. Und da muss ich auch mal den Friedrich hervorheben. Ne? Also in der zweiten Liga wurde der auch immer gefunden. Das Problem war, Friedrich war davon am meisten überrascht. Der stand dann im Strafraum und war völlig perplex, dass der Ball jetzt schon wieder bei ihm kam. Und da sind so viele Bälle über die Querlatte geflogen oder auf die Latte selbst. Und sein erstes Tor nach dem Standard, völlig überraschend, macht er wann? Richtig, in der Relegation gegen Stuttgart. Und das muss echt nochmal so ein Schlüsselmoment für ihn gewesen sein. Und der kommt jetzt immer mit einer Geschwindigkeit und einem Anlauf in den Strafraum rein und boxt die Tore wirklich mit seinem Kopf hinein. Das ist halt wirklich eine Klasse, die sie jetzt dazu gewonnen haben und vor allem darüber auch den Anderson-Abgang nochmal auf eine andere Art und Weise kompensieren können. Und dass dann hier unser Neuzugang Pojan Palo aus Leverkusen seiner Bekanntheit auch alle Ehre bereitet. Ein Kumpel meinte, was hältst du von dem? Meine ich, es ist ein wunderbarer Stolper, Klaus und Holzfuß, aber mit einer absoluten Knipserqualität. Also der erste, spätestens zweite Kontakt muss der Torschuss sein. Und am besten ist der erste Kontakt schon im Strafraum. Das hat man auch gesehen. Ne? Also verstolpert den Ball, kämpft sich aber hinterher, schraubt ihn rein, 4-0, Deckel drauf. Ne?
Ja.
Und das hat einfach beeindruckt. Und wenn wir jetzt mal auf den Most Involved Player kommen, ist dann natürlich der Unioner des Jahres Christopher Trimmel hervorzuheben. Ne? Also der jetzt individuell schon mal eine Glanzleistung hinbekommen hat, nämlich einen Assist aus dem laufenden Spiel raus. Genauso viele hat er in der gesamten letzten Saison. Also er kann sich jetzt fast nur noch steigern. Das müsste drin sein bei den restlichen 31 Spieltagen. Plus auch wieder mustergültig seinen Eckball da auf den Kopf abgelegt, dass der einschlug. Und auch, wie gesagt, beim 1-0 aus dem laufenden Spiel ebenfalls noch dann mit von der Partie gewesen. Und man muss ja so sehen, ey, wir haben 3 Stürmertore gehabt. Das ist jetzt auch eine Seltenheit für Union. Also allgemein Stürmertore, außer Anderson. Da musste Bülter so ungefähr immer als Wingback noch als Stürmer noch mit dazugezählt werden, so ungefähr, damit wir auch auf Stürmertore kommen bei Union. Ansonsten kamen die immer eher aus anderen Positionen die Treffer zustande. Oder die Anderson One-Man-Show. Wir haben 3 Stürmertore und trotzdem muss ich bei den MIPs die Innenverteidiger nennen. Also Friedrich habe ich schon abgefeiert. Aber was Nico Schlotterbeck abgezogen hat in der Partie, und das ist auch nochmal so ein Schlag in die Fresse für Mainz 05. Wenn du als eigene Mannschaft so wenig Gefahr nach vorne ausstrahlst, dass sich die Innenverteidiger, selbst von Union, gelangweilt fühlen und sich nach vorne einschalten. Und es war so erfrischend. Der ist wirklich in jeder Ballbesitzphase, die länger als 2 Sekunden dauerte, ist der mit nach vorne in den gegnerischen Strafraum und die Mainzer wussten auf einmal nicht, scheiße, wer deckt denn den jetzt so ungefähr, weil der hatte keine Zuordnung. Und der war am Ende des Tages an 6 Torschüssen beteiligt. Kein Unioner kam auf einen höheren Wert und 4 davon hat er selber abgefeuert. Und da war echt, also ein eigener Treffer lag in der Luft und hätte eigentlich auch fallen müssen. Und umso bescheidener, dass der jetzt verletzt ausfällt. Und ich hoffe, der kommt bei Zeiten zurück, weil der war echt, also da hätte sich jetzt eigentlich wunderbar eine Dreier-Innenverteidigung da hinten festspielen können und einspielen können, weil der ist echt ein Garant gewesen. Der war auch an 79 Episoden beteiligt. Keiner kam auf einen höheren Wert bei Union an dem Spieltag und hat auch den Topwert bei den Zweikämpfen gehabt, 22 Stück. Also doofer Schlag jetzt für Union, aber am Ende des Tages bei den Innenverteidigern sind sie noch recht gut aufgestellt. Das sollte zu kompensieren sein. Und von daher verdienter Erfolg. Emanzipation von Anderson ist der nächste Schritt auch getan. Man hat jetzt einen Sieg, wie gesagt, den höchsten eingefahren ohne ihn. Und jetzt mal schauen, was die nächsten Tage bringen. Aber damit der Schlusspunkt für die Hauptstadtclubs, außer du hast noch einen Quereinwurf.
Nö, also hast eigentlich alles gesagt. Bitter jetzt, dass er verletzt ausfällt. Da hätte sich jetzt hinten eine schöne Achse etablieren können, auch mit Lenz dann so als auf der linken Bahn. Bisschen schade, aber wie es aussieht, ja nichts allzu Ernstes. Von daher ist anzunehmen, dass er auch in der Vorrunde noch zurückkommt. Ansonsten, wie du schon gesagt hast, Trimmel, die Flanken, die er schlägt, sind einfach geil. Die sind einfach richtig on point. Wobei man auch die Frage stellen kann, bei dem 2:0, bei der Flanke aus dem Halbfeld da, war ja so eine Willi-Sagnol-Gedächtnisflanke. Ob ich von da flanken muss oder nicht. Also normalerweise sagt man ja eher, man versucht irgendwie doch noch ein bisschen näher Richtung Grundlinie zu kommen. In dem Fall Erfolg gebrecht, alles richtig gemacht, Ingwertsen ist reingerauscht und es stand 2:0. Von daher kann man, glaube ich, an dem Spiel jetzt ja nichts aussetzen.
Sagen wir mal so, ein Vögelchen hat ihm gezwitschert, dass seine Stürmer den Ball lieber in der Bewegung bekommen sollten, als im Stand an der Strafraumkante. Vor allem, wenn man auch mal mit dem Fuß abschließen soll. Aber schön zu sehen, dass Menschen auch lernfähig sind.
Lass uns zum Abschluss das beste Zitat zu diesem Spiel nehmen, zur Zusammenfassung des Spiels von Robin Zentner. Er hat gesagt, wir müssen einfach besser sein als die. So, kann man sich jetzt überlegen, in welchem Zusammenhang dieses Zitat steht. Aber ja, es war nach dem Spiel. Naja, egal.
Großartig. Ein sehr wacher Geist aus Mainz. Man schätzt ihn da allerdings vor allem fürs Torwartspiel. Kommen wir zur vorletzten Rubrik, aber einer neuen Lieblingsrubrik.
Der Read the Game Club Check.
Nämlich im Read the Game Club Check nehmen wir jede Folge einen anderen Verein unter die Lupe. Und es ist Bremen in der heutigen Folge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat der Blick auf die Tabelle einfach gefreut, dass sie nicht im Elend hängen, wie es den meisten Teil der restlichen Saison war, sondern schon 6 Punkte eingefahren haben, was mich dann noch überrascht hat. Also man muss ja nochmal, lassen wir nochmal Revue passieren, ne? Also Bremen spielt eine absolute Horrorsaison, kriegt allein 25 Buden nach Standards, 13 davon nach Ecken, ohne Ende anfällig in der Schlussphase. Hast du da die Zahl parat? Ich glaube, es waren 15 Tore in der Crunch-Time. Und noch schlimmer, also in Bremen als auch andere, ich sag mal, neutrale Fans haben sich ja damit arrangiert, dass Bremen vielleicht auch mal ein bisschen Hurra-Fußball spielt. Ne? Da sind Gegentore auch mal einkalkuliert, aber es ging vor allem immer flotte Lotte nach vorne. So meine Kindheitserinnerung, sowohl dann auch die älteren Jahre unter dem glorreichen Johan Vicou als Regisseur und auch den Granatenspielern, die ihm noch folgten, da ging es immer offensiv ab. Und selbst das war letztes Jahr unter aller Kanone, wenn man sieht, dass, glaube ich, nur Paderborn, Düsseldorf, also die direkten Absteiger, schlechter waren und, ich glaube, Augsburg oder so. Also man hatte, wenn man es jetzt positiv beschreibt, man hatte sehr viel Verbesserungspotenzial. Und positiv ist jetzt, erstens, man hat schon einen Heimsieg eingefahren, 50% der Miete vom letzten Jahr so ungefähr, als man lediglich 2 einfahren konnte. Und da muss auf jeden Fall ein unglaublicher Reifeprozess innerhalb dieses Vereins stattgefunden haben, jedenfalls intern mit einem Blick zurück auf die abgeschlossene Saison. Also, was liefen da gut? Das war, glaube ich, eine überschaubare Liste. Und was liefen alles schief? Und da hat mich am meisten jetzt überrascht, die spielen tatsächlich einen anderen Fußball. Also, kleine Vergleichsstudie. Letztes Jahr am dritten Spieltag hatte Bremen 5 Punkte. Also ist jetzt nicht so, dass die komplett erfolglos gestartet sind, sondern es hat sich ja dann im Laufe der Saison, als es Richtung Winterpause ging, sind die einfach unten nicht rausgekommen. Jetzt haben sie einen Punkt mehr, haben nur ein Tor mehr geschossen, glaube ich, als im Vorjahr, aber eben ein anderer Fußball. Hast du da mal ein paar Schlagbegriffe?
Naja, also man könnte ja jetzt schon mal, wenn man mal nur auf die Anfälligkeit bei Toren zum Beispiel drauf eingeht, letztes Jahr, du hast schon angesprochen, das schwächste Team nach Standards 25 Tore bekommen. Dieses Jahr 5 Gegentore, noch kein Standard dabei. 3 nach offensive Phase, 2 nach Unentschieden, nach Umschaltverhalten. Und auch vorne von den 5 Toren, die sie erzielt haben, 3 nach Standard. Auch das letztes Jahr eine extrem große Schwäche gewesen. Da waren sie nämlich das Team mit den wenigsten Toren nach Standards, nämlich 10. Also nach 3 Spieltagen zumindest diese Schwachstellen erkannt und auch ausgemerzt. Ich glaube, großer Vorteil, dass vor allen Dingen die Führungsriege rund um Trainer, Sportverstand etc. zusammengeblieben ist und wirklich dort auch mit einem sachlichen Auge die Analyse gefahren hat. Und ja gut, der Sieg jetzt gegen Bielefeld, nicht mit Ruhm bekleckert, sagen wir mal so, aber 3 Punkte eingefahren. Und darum geht's auch Sicherheit und Selbstbewusstsein über die Punkte reinzuholen.
Not the yellow from Sack, wie der Fachmann sagen würde. Ganz wichtiger Punkt eben, ne? Also man hat den Verein auf der Personalebene nicht auseinandergepflückt. Dafür haben sie ja selber auch Kritik bekommen. Warum ist der Kohfeldt immer noch Trainer und so weiter? Positive daran war, da musste jetzt nichts zusammenwachsen. Der Prozess ist schon lange abgeschlossen und sie sind direkt an die Arbeit rangegangen. Und Kohfeldt ist ja damals auch ganz klar vor der Saison rein. Wir wollen mehr denn je einen Ballbesitzfußball spielen. Wir wollen das Spiel gestalten und darüber den Erfolg für unseren Verein definieren. Das Problem war, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also sie hatten zwar den Ball und das noch und nöcher in Zahlen ausgedrückt. In der gesamten letzten Saison hatten die im Schnitt den, wenn sie unter Ballkontrolle war, war der 6,5 Sekunden in ihren eigenen Reihen. Das ist knapp hinter den Top-Teams. Also darüber kommen, glaube ich, nur noch Bayern, Dortmund und vielleicht RB Leipzig.
Und Gladbach.
Und Leverkusen. Ja. Und Gladbach, genau. Alle anderen sind da bei der Hälfte und knapp drunter. Und dann gingen die ersten 3 Spieltage ins Land und ich guckte dann immer auf unser Spielstil-Widget auf readthegame.com und dachte, die Seite ist kaputt. Weil Bremen stand im Schnitt eine Episodendauer von 2,7 Sekunden. Und dann bin ich dann auch nochmal auf andere Seiten gegangen, um irgendwie mich zu verdeutlichen, ob da irgendwo ein Fehler vorliegt. Aber nein, die hatten jetzt in allen 3 Spielen roundabout vielleicht 300 Pässe gespielt. Gegen Schalke waren es sogar unter 300 und auch gegen Schalke, also wir reden immer noch über Schalke, ne, als Gegner, hatten die Bremer 38% Ballbesitz. Also man hat in Bremen die Einsicht gewonnen, mit dem Spielerkader, den wir hier haben, können wir die Philosophie nicht verfolgen. Entweder wir rennen jetzt zum zweiten Mal mit dem gleichen Fehler, mit dem gleichen Ansinnen wieder ins Messer und dann müssen wir auch selber sagen, da sind wir gescheitert, oder wir stellen hier wieder um. Erstens, wir räumen den Kader dementsprechend auf. Spieler, die für Ballbesitz geholt wurden, aber die Qualität auch nicht eingebracht haben, werden wieder abgegeben, vielleicht sogar profitabel. Und wir stellen unsere Spielphilosophie eben wieder um. Sagen wir zu, wie der Rest der Liga versuchen wir über Umschaltverhalten und Standards vorrangig zu Erfolgen zu kommen und daraus auch wieder Sicherheit und sei es erstmal über Punkte zu gewinnen. Und das haben sie definitiv hinbekommen. Also erstens spielt ihnen gerade Effizienz in die Karten. Letztes Jahr, 3. Spieltag, haben sie 57 Schüsse abgegeben. Jetzt, 3. Spieltag, 24 Stück. Also, wir sprechen echt über eine Halbierung der Angriffsschlagzahlen, ne? Und da gehen schon, also in die 24 Dinge, gehen schon, glaube die 9 harmlosen Versuche, die trotzdem auf den Hertha-Kasten gegangen sind, wo einfach wenig bis nichts gelingen wollte, ne? Und in anderen Spielen waren sie noch abgezockter unterwegs. Und da ist echt kein Vorwurf, sondern auch eine Art Form von Anerkennung nach Bremen, dass man tatsächlich binnen kürzester Zeit gesagt hat, ja, wir haben Fehler gemacht, wir haben den gerade so gerade gebogen bekommen mit dem Klassenerhalt in allerletzter Sekunde gegen Heidenheim, wenn wir nicht nochmal diesen Horrorkreislauf durchlaufen wollen. dann müssen wir jetzt so umstellen. Und das ist auch für Kohfeldt ein unglaublicher Lernerfolg. Also der ist ja, der geht jetzt in seine zweite Profisaison in Vollzeit, ne, rein. Das erste Jahr, da ist er, glaube ich, ab dem 12. Spieltag oder irgendwas in dem Dreh eingestiegen. Dann hat er jetzt die komplette erste Saison mit Bremen gehabt. Lehrreicher, glaube ich, als hätte er die Saison auf Platz 8 abgeschlossen oder so. Und zu sagen, okay, ich hatte mal die Spielidee, die ist gerade nicht umzusetzen, wie kann ich trotzdem das Maximum aus dem Kader rausholen? Und das heißt zwar noch nicht, und du hast auch zu Recht gesagt, der Auftritt gegen Bielefeld war nicht doll, wenn man gesamt 90 Minuten betrachtet. Die erste halbe Stunde, das war schon ganz ordentlich. Und er hat selber gesagt, Kohfeldt, über die zweite Halbzeit müssen wir reden, da war wirklich zu wenig los. Und die können sich am Ende auch beim Linienrichter bedanken, dass der da faul pfeift. Sonst hätte locker noch der Ausgleich in meinen Augen sogar regulär fallen können. Aber Schiri-Entscheidung, Sieg draufbekommen, er hat letztes Jahr auch oft genug Pech. Und von daher, sie haben die zwei Siege, wo ich sagen würde, mit Pflichtcharakter gewonnen, gegen Schalke und Bielefeld, sich damit erstmal dieser Grundsatzproblematik hinten im Tabellenkeller entledigt. Und jetzt gegen Freiburg, das wird schon eine spannende Partie, da kommen wir gleich in Tippspielen drauf. Und ich erwarte keine Wunderdinge von Bremen. Es wäre schon geil, wenn sie einfach dieses Jahr nicht tiefer als Platz 12 rutschen oder zu nah an die Todeslinie da unten im Tabellenkeller.
Ja, was man auch noch sagen muss, ist, also ich bin gespannt. Letztes Jahr sind sie 16 Mal in Führung gegangen, 4-mal davon nur zu Hause. Du hast die Heimschwäche schon angesprochen. Da wollen wir mal gucken, was dieses Jahr bei rumkommt. Und noch ein anderer Wert, auf den ich gespannt bin, sind die Comeback-Qualitäten. Letztes Jahr 17 Mal zurückgelegen, nicht einen Rückstand noch in einen Sieg gedreht. Ein Unentschieden, 16 Niederlagen. Also da war wirklich ein Tor gegen Werder und du hast das Ding gewonnen. Und da muss man die Saison einfach ein bisschen nachlegen und gegenlegen können, um auch einfach mal ja, so ein Gegentor verkraften zu können und sich davon nicht aus der Bahn bringen zu lassen.
Richtig, also daher auch spannend, ob die tatsächlich einen Spieler wie Grujic noch holen. Das wäre ein unglaublicher Zugewinn im Mittelfeld. Und andererseits, wie gesagt, die erste Partie, wo sie zurückgelegen haben, sind sie nicht zurückgekommen gegen Hertha. Bei allen anderen Partien sind sie in Führung gegangen und haben den Sieg einfahren können. Also quasi beide Muster der Vorsaison sind mit drinne bei Bremen. Die Frage ist, wer das höhere Gewicht dieses Jahr bekommt. Und ich wünsche ihm die positivere Variante in dem Fall. Wie gesagt, Bremen dieses Jahr kein Kandidat für einen Europapokal. Dafür ist der Kader zu dünn aufgestellt und glaube auch einfach zu labil noch in der Spielleistung. Aber für mich jetzt so nach den zwei Auftritten auch kein klarer Abstiegskandidat mehr, weil ich auch vor der Saison vielleicht noch härter formuliert habe. Für mich ist jetzt so eine Schlüsselpartie gegen Freiburg. Wenn sie die mit einem Punktgewinn gestalten, reicht es schon völlig aus in meinen Sinn. Also die müssen in Freiburg gar nicht gewinnen, obwohl sie auswärts letztes Jahr deutlich besser sogar waren. Da waren sie sogar eine der besten Truppen. Aber gegen eine wirklich starke Freiburger Mannschaft, die sie auch dieses Jahr wieder sind, einen Punktgewinn einzufahren, wäre gut. Wenn sie verlieren, sind sie wieder so in so einem Kreislauf, ne? Also sie wissen dann auch nicht, ob Hü oder Hot. Und wenn sie das halbwegs erfolgreich gestalten bekommen, auch ihren neu gewonnenen Spielstil da auch mit durchgedrückt bekommen, Respekt und Anerkennung. Deckel drauf auf unseren Read the Game Club Check und kommen wir zum goldenen Abschluss.
Das Read the Game Tippspiel.
Ja, wie vorhin schon angesprochen, es hat fleißig Punkte gehagelt an diesem Spieltag. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht und die durchschnittliche Punktzahl errechnet, aber ich sag mal so, es gab ja am zweiten Spieltag so einige Nuller dabei. Das ist dieses Jahr nicht, also wir haben ja heute dieses Mal viele, viele zweistellige Ergebnisse. Von daher Glückwunsch an alle, die hier gepunktet haben. Vorne, glaube ich, wie nach dem zweiten Spieltag auch, Knoedo. Mit 44 Punkten insgesamt und 14 Punkten jetzt an diesem Spieltag. Also da Respekt, dass er da die Tabellenführung verteidigen konnte.
In jedem Fall. Starten wir rein am 17.10. Also da ist jetzt eine Weile hin. Dazwischen sind Länderspiele der abseitigen Art. Empfängt die Hertha zu Hause in VfB Stuttgart. Ja? Also der Prenzlberg reist nach Charlottenburg. Allerdings mit geringer, vielleicht sogar gar keiner Fananzahl. Schauen wir mal. Dein Tipp?
Mein Tipp ist 2-0 und die Simulation sagt 2-1.
Ich sag, das wird ein richtiges Spektakel, 3-2.
3-2,
Danach steht an Augsburg gegen Leipzig. Mein Tipp, 3-1 Auswärtssieg für Leipzig.
Ja, ist auch mein Tipp und die Simulation ebenfalls, 1-3.
Wir kommen zu besagter Partie Freiburg gegen Bremen.
Sage ich 2-1 und die Simulation 3-1.
Ich sag 1-1 unentschieden. Allein, um mal was anderes zu haben, weil 2-1 hatte ich vielleicht vorher. Nee, ich sag, Bremen holt da einen Punkt, Tendenz aufwärts. Mhm. Hoffenheim gegen Dortmund. Hammer.
kann auf jeden Fall ein torreiches Spiel werden. Ich bin beim 3-1 für den BVB und die Maschine sagt 2-1 für den BVB.
Ich sag, Dortmund kriegt mal wieder Abwehrprobleme aufgezeigt. Man gewinnt trotzdem 3-4. Mal gucken. Mainz gegen Leverkusen.
Die Maschine sagt 2-3, ich sag 0-3.
Und ich sag, Mainz gewinnt. Das haben sie letztes Jahr, glaube ich, schon hinbekommen. Alle dachten, richtig abgeschlachtet werden, weil es da auch schon wieder nicht lief. Und Leverkusen ist einfach auch nicht gefestigt. Also mal schauen, was die heute noch bei der Shopping Queen geliefert bekommen. Aber das dauert noch auf jeden Fall, bevor die ins Rollen kommen. Ich glaube, Leverkusen wird eine geile Rückrunde spielen, wenn sie den Kader fit bekommen dafür und aufgestellt bekommen. Aber ich glaube, die Hinrunde wird noch ein ganz schöner Akt. So, apropos Akt.
Du musst noch ein Ergebnis sagen.
1-0.
Aha. Quatsch hier.
Wer sagt Sieg? So, Bayern reist nach gefühlt 100 Jahren mal wieder auf die Alm nach Bielefeld.
Ja, die Simulation sagt 1-3, ich sag 0-4.
Alter. 4 Tore Chupo oder was? ich sag, das wird eine ganz knappe Kiste und Bielefeld und da liegt nur knapp 1-2. Mhm. Gladbach empfängt Wolfsburg. Mist, muss ich mir doch Wolfsburg dieses Jahr nochmal angucken.
Ja, 2-1 sagt die Simulation, ich sag 2-0.
Ich sag 3-0. Köln empfängt Eintracht Frankfurt.
Hier gibt es jetzt die erste Abweichung. Die Simulation sagt ein 2-1 für Frankfurt, ich sag ein 2-1 für Köln.
Was?
Ja. Man muss ja mal eine Überraschung pro Spieltag tippen.
Stimmt. Na gut, ich sag trotzdem 4-0 Frankfurt. zu guter Letzt, FC Schalke 04 empfängt die Eisernen aus Köpenick. Und ich sage, einen Auswärtssieg 1-0 voraus.
Ich sag 2-1 für Union und die Maschine sagt 2-1 für Schalke.
Schöne Schlusspointe. Nein, dann haben wir alle Ergebnisse beisammen. Wir danken abermals fürs Zuhören. Wir gehen jetzt in die mentale Pause erstmal durch die Länderspiele. Wir schauen, ob der Transfermarkt so verrückt gespielt hat, dass wir eine Sondersendung machen müssen. Aber ansonsten hören wir uns nach dem 4. Spieltag wieder, an dem hoffentlich ein ruhmreicher Eintracht Frankfurt-Sieg 4-0 in Köln stattgefunden hat. Aber noch so einige andere Schmankerl hoffentlich den Spieltag versüßen. Bis dahin, habt Spaß am Fußball und wir hören uns.
Genau, auch von mir, danke fürs Zuhören. Wir werden jetzt mal hier noch die letzten anderthalb Stunden offenes Transferfenster mitverfolgen. Und wie Frank Baumann zu sagen pflegte, eine Überraschung ist immer überraschend. Von daher, mal schauen, was noch so passiert. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Zeit und wir hören uns. Macht's gut.